Was will ich vom Beruf? Ich bin Schriftsteller, aber das hier ist kein Beruf. Beim Jobcenter fragen mich, was kannst du anders machen?
Literatur ist mein Leben, so kann man sagen. Alles, was außer diesem Bereich Literatur ist, mache ich nur, weil ich das machen muss.
Ich habe Biologie studiert, aber nur vor 3 Jahren. Dann habe ich unterbrochen. Ich mochte mich nur für Literatur widmen. Und dann bin ich nach Deutschland gereist. Das war in 2000.
Biranina Yekem Jan Viskareki, Ausländer.
Ich habe hier in Deutschland als Integrationshelfer gearbeitet.
Sal 1990.
Aber ich bin Schriftsteller, sonst nicht.
Durchs literarische Kurdistan, ein Feature von Fritz Schütte.
Es war das Jahr 1990. Ich wollte meinen Pass erneuern lassen. Ich war in einem Alter, in dem man vor Selbstbewusstsein strotzt. Der schwangere Mann, mein erstes Buch mit Kurzgeschichten, war gerade druckfertig. Ich und einige andere Schriftsteller meiner Generation, wir sagten, wir werden die Schriftstellerei dieses Landes völlig umkrempeln. Und in wenigen Jahren werden die größten Namen der Weltliteratur in unserem Schatten und dem unserer Werke stehen. Deswegen antwortete ich, als der für mein Anliegen zuständige Beamte fragte, bei Beruf, was sollen wir da schreiben?
In Syrien steht ein Pass so Beruf. Dann habe ich gesagt, so Schriftsteller kann schreiben. Men yekser jera got niviskar.
Von diesem Tag an bereitete mir dieses blöde Wort Probleme. Ich weiß nicht, warum dieser sonderbare Beruf die Herren dermaßen störte und immer ein schier unüberwindliches Hindernis bei der Erledigung meiner Angelegenheiten darstellte.
Damals, wenn jemand von Syrien raus, brauchte er die Genehmigung von Geheimdienst, politische Geheimdienste. Wir hätten 13 verschiedene Geheimdienste in Syrien. Und als er geguckt hat, dass ich Schriftsteller bin, er hat meinen Antrag sofort so abgelehnt und nicht bewilligt.
Beim nächsten Mal, als ich meinen Pass erneuern ließ, sagte der Beamte noch, bevor ich ihn darum bitten konnte, wenn ich dir mal einen Rat geben darf, schmeiß dieses Wort Schriftsteller raus und nimm ein anderes. Schriftsteller ist kein Beruf. Er weckt Verdacht und bringt dir Scherereien ein.
Kurdistan. Karl May fällt mir ein. Die PKK. Unterdrückung, Gewalt, Krieg. Früher kamen Kurden als sogenannte Gastarbeiter nach Deutschland. Heute kommen sie als Asylbewerber aus Ländern, in denen sogar ihre Sprache verboten war. Schreibt jemand Bücher für sie? Wie klingt Kurdisch? Die kurdische Buchhandlung in Berlin-Kreuzberg ist erst auf den zweiten Blick als solche zu erkennen. Der vordere Raum ist ein Spätkauf. Bücher sind im Hinterzimmer. Die Verkäuferin räumt Pappkartons zur Seite, hinter denen Regale zum Vorschein kommen, mit Büchern von Cheberi, Uzun, Bozaslan, Dost und Yusuf.
Es gibt Tage, wo ich morgens aufstehe und da muss ich jemanden anrufen, erstmal mal jemanden Kurden anrufen und mit ihm erstmal auf Kurdisch reden. Mit Kurdisch zusammen sein, auf Kurdisch reden, lesen. Irgendwie für mich ist irgendwie macht diese Exil oder diese Wahlexil erträglicher. Ich fühle mich natürlich auch hier jetzt gut. Das ist meine Entscheidung, dass ich hier lebe. Aber auf jeden Fall ohne Kurdisch könnte ich hier nicht leben. Wenn ich diese Möglichkeit nicht hätte, Kurdisch zu sprechen, Kurdisch zu lesen, nur Deutsch, dann wäre für mich zu kalt, zu fremd.
Hüseyin Dusin lebt in Hamburg. Er ist Übersetzer und Dolmetscher.
Man sagt, 500.000 bis 1 Million Kurden leben in Deutschland. Und seit Jahrzehnten. Ich finde, eine Menschengruppe kennenzulernen, ist der beste Weg über ihre Literatur. Wie fühlen sie sich überhaupt? Was denken sie? Was machen sie? Was sind die Kurden? Und wenn man Literatur liest natürlich und einzelne Schicksale sind in der Literatur beschrieben und nicht woanders. Da könnte man die auch kennenlernen. Und deshalb finde ich, wäre es sehr interessant, wenn man mehr Übersetzungen hätte in diesem Land. Was denken Sie?
Ich dürfte mittlerweile fast alle Bücher, die aus dem Kurdischen ins Deutsche übersetzt wurden, in der Hand gehabt haben. Sammlungen kurdischer Märchen, einige Kinderbücher, ein paar Gedichtbände und ein Roman.
Da sehe ich ja schon die Bücher alle hier. Wie wird da ausgesprochen? Cigarquin?
Cigarquin.
Das da unten dürfte mehr mit Usun sein, ne?
Genau. Und sonst Josef Roth sind oben, glaube ich, seine Sammlung. Hermann Hesse.
Hüseyin Düzen ist der einzige, der kurdische Prosa ins Deutsche übersetzt hat. 10 kurdische Erzähler ist im Schweizer Ararat Verlag erschienen. 20 Jahre ist es her. Im Internet habe ich sein Vorwort dazu gefunden, durchs literarische Kurdistan.
Ich lebe seit Ende der 70er Jahre in Deutschland und irgendwann während meines Studiums habe ich angefangen, als Übersetzer, als Dolmetscher zu arbeiten. Und dann irgendwann sagte ich, da könnte ich auch Geschichten übersetzen. Und nach dann kamen insgesamt 10 kurdische Erzähler. Das Buch auch heißt so, also nicht kurdische Geschichten oder Erzählungen, sondern die Erzähler selber sind Kurden und schreiben auf Kurdisch.
Sal 2010.
Es war das Jahr 2010. 10 Jahre waren vergangen, seit ich nach Deutschland gekommen war. Die Schwierigkeiten, eine Aufenthaltsgenehmigung zu bekommen, hatte ich hinter mir. Da mein Hochschulabschluss nicht anerkannt wurde, musste ich mir eine Arbeit suchen. In Deutschland weiß jeder, der eine Arbeit sucht, wie wichtig und schwierig es ist, einen Bittbrief zu schreiben. Bewerbung heißt das auf Deutsch.
Deutschland wollte ich so eine Bewerbung schreiben und ich habe in meinem Lebenslauf auch meine Werke, was ich geschrieben habe, so geschrieben. Ich habe mich an verschiedenen Stellen beworben, da war nicht erfolgreich.
Ich hatte vielleicht 10 solcher Bewerbungen verschickt, aber nie eine positive Antwort erhalten. Deswegen wollte der für mich zuständige Sachbearbeiter meine Bewerbung sehen. Als er bei den Titeln meiner Kurzgeschichten und Romane ankam, runzelte er die Stirn.
Ich glaube, es liegt hier. Es ist überhaupt nicht interessant, wenn du Schriftsteller bist für einen Arbeitgeber. Was du geschrieben hast oder wie viele Romane hast, weil sie suchen keinen Schriftsteller, sie suchen so einen Dolmetscher oder Übersetzer oder jemand, der flexibel ist.
Wenn ich dir mal einen Rat geben darf, schmeiß diesen überflüssigen Krempel aus deiner Bewerbung raus. Das kommt besser an. Mit 2 langen Strichen, einem großen X, nahm er sich der Titel meiner Bücher an.
Hüseyin Düzen hat mich auf 2 Autoren aufmerksam gemacht, die als Asylbewerber aus Syrien nach Deutschland gekommen sind. Vor einem Einkaufscenter in Wuppertal warte ich auf Halim Yusuf.
Hallo.
Ja, Halim. Entschuldigung für die Verspätung. Ah, das war so eine Ausnahme, so war ich bei der Ausländerbehörde zu dolmetschen nochmal. Und es gibt Museum-Café. Ich glaube, es ist ganz still und besonders hier, ja, ist 2 Minuten.
Hm? Ein Café ist nicht so gut für ein Radiointerview.
Also zu Hause bei mir ist ein bisschen anstrengend. Ich habe nur 2 Wohnungen, 2 Zimmer und 2 Kinder. Und der kleine Kind ist krank und wenn er zu Hause ist, ich kann überhaupt nichts machen.
Warte mal. Halim spricht ins Handy. Ich verstehe die Worte Haus, Freiheit, jetzt leer.
Als ich nach Deutschland gekommen bin, habe ich Asylantrag gestellt in Berlin und sie haben mir nach Halbstadt geschickt. Und ich musste in Asylantheim so dort bleiben, bis mein Asylverfahren zu Ende ist. So offiziell war meine Anmeldungsstelle in Halberstadt. Aber ein Freund von mir hat so ein Zimmer mir gegeben oder ich habe gemietet. Und unoffiziell, so kann man sagen, habe ich in Berlin gewohnt und offiziell war ich in Halberstadt.
Im Zug, der ihn aus dem Dorf in Ostdeutschland nach Berlin brachte, musste er über sich selber lachen. Es war das erste Mal, dass er eine Stadt liebte und jeden Platz, jede Straße, jeden Baum und jeden Ort kennenlernen wollte. Er hatte Berlin vermisst. Deswegen war er aufgeregt, als er aus dem Zug stieg. Er lief in der Welle der Passagiere zum Ausgang des Bahnhofs Zoologischer Garten. Auf der Treppe wurde er von drei Männern angehalten. Einer hielt ihm einen Ausweis unter die Nase. Es war das erste Mal, dass er in diesem Land solch einen Schreck bekam. Sofort verstand er, dass diese Männer vom Geheimdienst waren. Er zog seine Asylpapiere heraus. Einer von ihnen gab ihm mit der Hand ein Zeichen, ihm zu folgen. Auf dem Polizeirevier brachten sie ihn in eine kleine Zelle. Es kam ein junger Mann, der hinter sich die Tür zumachte. Weil er einige Worte Englisch aus seiner Studentenzeit kannte, verstand er, dass er sich ausziehen sollte. Der Mann zog Plastikhandschuhe an. Ein bekannter kurdischer Schriftsteller stand nackt ausgezogen da. Er hatte nur noch seine Unterhose an. Der junge Mann durchsuchte seine Taschen. Nachdem er die ganze Kleidung durchsucht hatte, drehte er sich zu ihm um. Sie standen sich Auge in Auge gegenüber und er merkte, dass der Mann nicht zufrieden war. Der nackte Schriftsteller sagte zu ihm auf Kurdisch: »Ich erfülle dir deine Wünsche und lasse dich tief gucken«, und zog plötzlich seine Unterhose herunter. »Okay, okay«, sagte der junge Mann. Aber der Schriftsteller machte weiter und warf seine Unterhose zu der restlichen Kleidung. Er zeigte seine Vorderseite, drehte sich danach um und zeigte sein nacktes Hinterteil. Der junge Mann war darüber erstaunt und wollte, dass er sich wieder anzog. Er hatte in der Tasche nur Bücher gefunden. »In welcher Sprache sind sie geschrieben?« »Sie sind auf Kurdisch geschrieben und ich bin ein Schriftsteller.« »Es ist gut, dass du ein Schriftsteller bist, denn das bedeutet, dass du wenigstens lesen kannst.« Der Polizist gab ihm ein Blatt Papier in arabischer und deutscher Sprache. Der Schriftsteller erfuhr, dass er gegen Gesetze dieses Landes verstoßen hatte, denn er hatte sich mehr als 30 Kilometer von seinem Dorf entfernt, was verboten war. Sie gaben ihm seine Sachen zurück, sowie eine Bescheinigung für die Polizei in seinem Dorf. Dann ließen sie ihn laufen.
Halim steuert sein Auto in eine Seitenstraße in Wuppertal. Ich habe die Orientierung verloren.
Ich glaube, hier ist ein Parkplatz, ne?
Wir besuchen jemanden, bei dem wir das Interview machen können.
Wo seine Frau und Kinder sind. Und die Wohnung hier heißt Mala Azadi.
So fügt es sich also zusammen. Mal das Haus und Azadi Freiheit.
Nein. Brauchst du Tische oder so?
Bitteschön. Wie heißen Sie?
Al-Hakim.
Al-Hakim, ich bin Fritz.
Ja.
Okay. Wann das war? Niemand weiß es. Plötzlich war Benishto verschwunden. Er war wie vom Erdboden verschluckt. Einer sagte, ich habe ihn mit meinen eigenen Augen gesehen. Er saß in einem grauen Auto, das schnell an mir vorbeifuhr. Nach seiner Rückkehr umhüllte ihn die Einsamkeit noch stärker als früher. Allen Bewohnern des Dorfes war die ganze Wahrheit bekannt. Vor allem der Tod seiner Frau hatte Benishto zu einem anderen Menschen gemacht. Sie war stehend auf dem Dreschplatz neben ihrem Haus gestorben. Das geschah einige Tage, nachdem Fremde gekommen und die Felder des Dorfes an sich gerissen hatten. An dem Tag, an dem sie kamen, geriet das ganze Leben im Dorf durcheinander. Die Menschen hatten Angst um ihre kleinen Häuser. Sie saßen stumm, die Rücken an die Mauern aus Lehm gelehnt. Benishto nahm sein Beil und ging zu den Fremden.
Der schwangere Mann, die Titelgeschichte aus dem gleichnamigen Band mit Erzählungen, hat Halim zusammen mit einer Freundin übersetzt. Mit den Fremden sind Araber gemeint, heißt es in einer Fußnote. In den 70er Jahren hat die syrische Regierung Land von Kurden beschlagnahmt und dort Araber angesiedelt.
Benishtos Nachbar Digol, dafür bekannt, sein Fähnchen stets nach dem Wind zu hängen, ärgerte sich darüber. Setz dich auf deinen Hintern und mach uns keinen Ärger. Das ist besser für dich, mein Sohn. Als wäre er ein alter, weiser Mann, sprach er weiter. Der Staat ist unser aller Vater und niemand darf ihm widersprechen.
Ich habe der schwangere Mann 91 in Damaskus veröffentlicht
Und ich habe so viele Probleme in meiner Stadt Amude so gehabt mit den Menschen, die ich über den geschrieben habe. Da war in einer Seite auch mein Fehler. Ich habe die richtige Name, die Person, die ich über den geschrieben habe, so genannt.
Nachdem Benishto wieder aufgetaucht war, hatte Digol als erster bemerkt, wie dessen Bauch von Tag zu Tag mehr anschwoll. Eines Tages ertrug er die Neugierde nicht mehr. »Hallo Nachbar, was ist denn los?« »Nichts, gar nichts.« »Aber man sieht doch, dass du krank bist.« »Da irrst du dich aber.« Benishto schloss die Tür und zog seine Kleidungsstücke einzeln aus. Mit zitternden Fingerspitzen befühlte er seinen nackten Bauch und drückte ihn kräftig nach innen. Es fühlte sich an, als ob sich unter dem Bauchnabel etwas bewegen würde. Oh Gott, was soll ich denn tun? Seine Kehle fühlte sich an, als hätte er einen toten Käfer geschluckt. Er weinte laut und wandte sich der geschlossenen Tür zu. Er schwamm in einem Meer aus Angst und Todesgedanken. Ein schrecklicher Traum überfiel ihn. Von der Decke fielen männliche Geschlechtsorgane herab. Braun, dunkel, dick und zerschnitten. Sie stachen in seine Nase und seinen Mund. Und er biss darauf. Er spuckte aus, würgte und erbrach. Seine Augen waren blutunterlaufen. Er spürte eiserne Sterne, die seine Schläfen durchbohrten. Eine Frauenhand riss den Kopf eines Mannes auseinander. Der Hals einer toten Frau wurde von einem Mann mit langen Fingernägeln zerfetzt und er kaute auf ihrer Zunge herum. Der Bauch eines anderen Mannes platzte. Ein weiterer Mann war nackt und dünn und Blut floss aus ihm heraus. Quiek, quiek. Dieser hohe Ton kam aus seiner Gebärmutter. Der Mann gebar einen riesengroßen Frosch. Er öffnete sein Maul und verschlang das Zimmer, das Dorf und den Boden. Die Dunkelheit legte ihren Schleier über alles. Nach der Veröffentlichung meiner Geschichten griffen mich nicht nur Menschen an, über die ich geschrieben hatte, sondern auch der Geheimdienst ging gegen mich vor. Einmal in der Woche musste ich mich dort melden. Als der Anhörer der Asylantragstelle mich fragte, ob meine Bücher gelesen wurden, antwortete ich, dass sie zuerst vom Geheimdienst gelesen worden waren. Ich sagte ihm, er könne mir glauben, dass ich seit 15 Jahren für Kurden über die Liebe schreibe, aber bisher kein kurdisches Mädchen zu mir, dem Schriftsteller, ich liebe dich, gesagt hat. Der Anhörer lachte und fasste meine Tragödie als Scherz auf.
Das Nationalepos der Kurden ist die tragische Liebesgeschichte von Memunzin. Ahmed Khani hat sie 1692 niedergeschrieben in arabischer Schrift. 1968 erschien in der Türkei eine Ausgabe in lateinischer Schrift und wurde damals verboten. Heute gibt es Memunzin sogar als Hörbuch.
Persisch wird am Hof gesprochen. Ich, Ahmed Khani, habe nun auch Kurdisch in eine Form gegossen. Alle Nationen haben Bücher. Nur die Kurden hatten keine. Was sollten sie auch schreiben? Es hieß, sie hätten keine Herzensbildung. Sie wüssten nicht, was Liebe ist. Es stimmt, sie sind wie Waisenkinder, erniedrigt und ohne Erzieher. Doch sind sie nicht ohne Gefühle. Ich will einer ihrer Geschichten vom brennenden Liebesschmerz, die in ihr verborgene Melodie entlocken. Ich werde Mem und Sin zum Leben erwecken. Mögen Liebende mit ihnen leiden und mag das Geschriebene sie heilen. او رحمت خاص بو اوامي يا رب تبدي وي هر دوامي.
Hallo lieber Fritz, das ist sehr schön, wenn ich ein Interview mit dir führen kann. Das Problem ist aber meine deutsche Sprache. Ich kann schriftlich antworten, aber mündlich ist mir immer noch zu schwer. Es hat Mühe gekostet, Jan Dost zu überreden. Aber jetzt sitzen wir im Wohnzimmer seiner Wohnung in Bochum.
Ich habe die Antwort hier
Du hast schon deine etwas geschrieben. Oh, dann wärst du da.
Ich hab Angst, dass ich.
Ach du, mach dir mal keine Sorgen. So. Wollen wir uns da einsetzen?
Ja. Okay. Das ist erstmal, dass ich so Deutsch spreche, seit 15 Jahren. Glaubst du? Ich bin hier nicht in Deutschland. Ich bin in dieser Ecke und schreibe und träume und ich bin nicht in Deutschland. Mein Körper, ja, ist in Deutschland. Aber meine Gefühle, meine Erinnerungen. Jetzt habe ich viele Bücher auf Kurdisch in Deutschland geschrieben. Romane, Übersetzungen, Forschungen. Hier fühle ich mich so, als ich alleine in der Welt bin. Keine Angst. Keine Angst mehr. Ich war nicht ein Gegner des Regimes. Wir haben nichts mit Politik zu tun. Aber wir waren Kurde. Deswegen fühlten wir uns als Gegner des Regimes. Ich bin in einem Haus voller Bücher groß geworden. Mein Vater war ein Imam und hatte viele religiöse Bücher, islamische Bücher, arabisch natürlich. Meine beiden älteren Brüder waren Dichter und hatten Gedichte auf Kurdisch und Arabisch geschrieben. Meine Kindheit war immer zwischen Papiere, Bücher, Tinte. Ich war als Kind Bücherwurm. Arabische Bücher haben wir zu Hause sichtbar, aber die kurdische waren so verboten und haben wir im Keller versteckt. Hatten wir Ahmadi Khani Mamuzin, Jagar Khuns Bücher, Jagar Khun, ein berühmter Dichter. So war das. Nicht nur die politischen Sachen, die Liebesgedichte waren auch so verboten. Also die Sprache war verboten, nicht die Themen, die Sprache. Von meiner Grundschule, glaube ich, oder Sekundarschule, Hafiz Assad. Auch auf unserem Heft. Guck mal. Die sind ja erste Versuche, auf Kurdisch zu schreiben. Jandost, 89. Damals war ich in Beirut als syrischer Soldat. Als ich eingebürgert wurde, habe ich einen Antrag ausgefüllt und sagte, ich möchte meinen Namen ändern lassen. Alter Name ist das islamische arabische Name, Muhammad Salih. Und Jandos ist leichter. Auf Kurdisch Jan Schmerzen. Dost ist Freunde. Freunde des Schmerzes. Auf Arabisch habe ich, als ich 10 Jahre alt war, erste Gedichte geschrieben. Dann nach 5 Jahren habe ich mein erstes Gedicht auf Kurdisch geschrieben. Kurdisch natürlich war verboten. Wir haben heimlich gelernt, heimlich geschrieben, heimlich gelesen.
Ich habe nur einige Geschichten in heimliche kurdische Zeitschriften so in Syrien veröffentlicht, aber als Bücher nicht. Bis 1996, als in Türkei die Kurden haben so Verlag gegründet. Der Verlager hat mir gesagt, wenn ich auch auf Kurdisch Geschichte der Erzählung, die reichen für ein Buch habe, dann kann ich zu ihm schicken, weil er möchte so einen Verlag gründen. Und ich habe meine Geschichte zu ihm geschickt, das war 96. Und 97 und 98 habe ich alles, was ich auf Arabisch geschrieben habe, habe ich selbst so auf Kurdisch auch nochmal geschrieben oder übersetzt und auf Kurdisch erschienen. Und von 96 bis heute schreibe ich auf Kurdisch. Und auf einmal, als ich nach Deutschland gekommen bin, konnte ich in einem kurdischen Fernsehen über kurdische Literatur reden. Das war wie ein Traum. Ich habe immer über kurdische Literatur im Keller gesprochen.
Das erste Prosawerk auf Kurdisch erschien 1935 in Tiflis. Kurden außerhalb der Sowjetunion kannten es vom Hörensagen, aber kaum einer dürfte es damals zu Gesicht bekommen haben. Kurdisch war die Sprache der Dichter, der Sänger jahrhundertealter Epen. Jandost ist tief in diese Welt eingetaucht.
Şanuşina evdilemin. Şanuşina evdilemin. Şahu sultanım vere.
Mein erster Buch, Kaladimdimi, eine historische Gedichtrom, wo man so, Epos, genau. Ich habe aber diese Sachen benutzt und von meiner Fantasie habe ich ein neues Epos geschrieben.
Dilberamen, 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 Tubahara Videle Jarubiri.
Kaladimdimi konnte ich nicht in Syrien veröffentlichen. Ich habe das geschrieben und meinem Kollegen gegeben und sagte, bitte, wie kann ich das Buch veröffentlichen? Ich kann nicht, ich weiß nicht, das ist verboten. Und nach 3 Jahren habe ich gehört, dass Kaladimdime wurde in Bonn veröffentlicht. Das war für mich eine große Überraschung. Mein erstes Buch ist hier in Bonn 1991 veröffentlicht. Ich habe das aber in 1986 geschrieben. Ich wartete 5 Jahre, bis dieses Buch veröffentlicht worden ist. Und dieses Buch, Kaladimdime meine ich, war mein Passport zur literarischen Welt.
Ich konnte nur Der schwangere Mann in Damaskus veröffentlichen. Beim zweiten Buch habe ich zur Ablehnung bekommen. Sobarto habe ich in Libanon veröffentlicht und ich habe einen Schmuggler gefunden und ich habe 10.000 Lira bezahlt und er hat gesagt, ich werde 500 Exemplare nach Syrien durch die Grenze mit anderen Sachen so bringen. Und 1 Monat, 2 Monate, 3 Monate, dann habe ich, der Mann ist verschwunden. Und dann habe ich ihn erreicht und ich habe, wo ist mein Roman? Du hast das Geld auch genommen und du hast mir gesagt, in 2 Wochen und so, jetzt 3 Monate. Er hat gesagt, die Geheimdienste bei der Grenze zwischen Libanon und Syrien, die haben alles mitgenommen und die 500 Exemplare auch waren dabei. Jemand hat einen Bekannten, die ein sehr hohe Position beim Geheimdienst hat und er hat gesagt, kannst du zu ihm gehen und nach deinem Buch fragen, dann bekommst du. Ich war in Damaskus und es gibt ein Büro für diesen Chef von Geheimdienst und im Büro habe ich zu ihm gesagt, mein Roman ist bei Ihnen und ich möchte zurückkommen. Dann hat er mir gesagt, du hast das Buch in Libanon veröffentlicht. Ich habe gesagt, ja. Und du hast hier keine Genehmigung bekommen. Ja. Und du wolltest die Bücher nach Syrien, so heimlich. Ja, genau. Und jetzt möchte ich mal. Dann hat er so geguckt, er hat gesagt, geh nach Hause oder schicken wir dich auch, wo deine Bücher sind.
Ohne vorher jemanden gefragt zu haben, setzte ich mich auf einen leeren Platz.
Es war meine erste Übersetzung von Bawe Nase, Navem Khoshnav, ich heiße Khoshnav. Ein Junge in Syrien, der immer von Lehrer nach seinem Namen gefragt und er hat den Lehrer nicht verstanden.
Plötzlich kam ein Herr in eleganter Kleidung herein. Stühle rückend standen die Schüler auf. Ich stellte mich wie die anderen gerade hin. Nachdem der Mann ein paar Worte gesagt hatte, setzten sich die Schüler wieder und ich tat es ihnen nach. Dann war es still. Der elegante Herr lief einige Schritte auf und ab und blieb schließlich vor mir stehen. Er schaute mich an und sagte etwas. Alle drehten sich zu mir um. Am liebsten wäre ich im Erdboden versunken. Mein Herz flatterte und ich wusste nicht, was ich tun sollte. In diesem Moment schubste mich der Junge neben mir und sagte in unserer Sprache, »Warum gibst du dem Lehrer keine Antwort?« Mit lauter Stimme antwortete ich, »Was will er von mir?«
Als ich zur Schule gegangen bin, konnte ich kein Türkisch. In der Schule haben wir gelernt, mit Schlägen auf Hände, so viel Schläge. Und ich dachte, man kann nur auf Türkisch schreiben. Und als ich nach Deutschland kam, habe ich parallel zum Deutsch auch Kurdisch gelernt. Jeden Tag ein bisschen Kurdisch, ein bisschen Deutsch habe ich gelernt. Diese Regel von Schriftsprache muss man lernen, wie alle anderen Sprachen. Aber es ist nicht so schwierig, wie man denkt. Als ich angefangen habe, auch auf Kurdisch zu schreiben, habe ich gesehen, kann ich nicht mehr Türkisch schreiben. Weil diese Möglichkeiten, diese Muttersprache mir geboten hat, konnte weder Türkisch noch Deutsch mir bieten. Das war so ein Teil von mir, die ich irgendwie ausdrücken konnte, brauchte ich nicht nachzudenken, brauchte ich nicht mich viel anstrengen, damit ich irgendein Gefühl sage, auf Türkisch nicht der Fall.
Mein Vater legte mir die Hand auf die Schulter und sagte, mein Sohn, du musst begreifen, dass unsere Sprache nur für zu Hause ist und die andere die der Schule ist. Bald wirst du sie so gut beherrschen wie die Nachtigall ihr Lied. Ich fragte meinen Vater nicht, warum wir unsere Sprache nur zu Hause benutzten und in der Schule eine andere. Denn in unserem Haus waren die Worte der Erwachsenen unanfechtbar. Und was sie sagten, war immer richtig.
Und weil immer wieder die Deutschen mich befragt haben, ob Kurdisch und Türkisch nicht identisch seien, wollte ich auch diese Geschichte übersetzen und ihnen schenken und sagen, die Sprachen sind nicht identisch und unter diesen Umständen lernt man in der Schule Arabisch oder Türkisch. Und so diese Geschichte war Anfang meiner Übersetzung, literarische Übersetzung.
Das Fach Aufsatzschreiben rief mir die Geschichten und Sagen aus der Ferne in die Erinnerung zurück. Aber in Wahrheit schmerzte mich dieses Fach mehr als die anderen. Jeder Schüler musste von einem eigenen Erlebnis berichten oder eine Geschichte erzählen, die er gehört hatte. Wenn ich an der Reihe war, wollte ich erzählen, was mir auf dem Herzen lag. Aber ich konnte es nicht. Meine Zunge verweigerte den Dienst. Mein Wortschatz in der neuen Sprache war begrenzt und erlaubte mir nicht, das zu sagen, was ich sagen wollte.
Ich habe immer so ein Ziel. Ich wollte alles, was ich Arabisch gelesen habe, benutzen, um einen kurdischen Text, der literarisch sehr toll ist, schreiben. Da war vielleicht ein politische oder eine psychische Reaktion. Du hast meine Sprache verboten. Ich konnte nicht meine Sprache in der Schule lernen. Du sagst, die Sprache passt von Literatur nicht, von das Leben nicht und so weiter. Aber ich würde beweisen, dass meine Sprache ist wie deine. In Kurdischen auch können wir so gute Literatur schreiben, nicht nur auf Arabisch.
Jahre sind seitdem vergangen. Viele Dinge haben sich in meinem Leben geändert. Nur die Sehnsucht, Schriftsteller zu werden, ist geblieben. Ich wurde Lehrer in einem Dorf. Es war die erste Unterrichtsstunde. Die Schüler standen auf, als ich den Raum betrat. Wie alle Lehrer auf der Welt stellte ich mich vor, erfragte die Namen und notierte sie im Klassenbuch. Einer gab mir keine Antwort. Ich wiederholte meine Frage. Dein Name? Er senkte den Kopf. Ich ging zu ihm hin, weil ich glaubte, dass er nicht verstand. Ich fragte ihn in kurdischer Sprache, Entschuldigung, in der Sprache, die nur zu Hause gesprochen wird, Navetecie, wie heißt du? Der Schüler hob den Kopf. Seine Augen waren voller Tränen. Er lächelte und sagte mit zitternder Stimme, Navemin Chosnave. Ich heiße Chosnav. Mein Körper bebte. Ich fand mich plötzlich in Chosnav wieder. Ob auch er sich eines Tages in einem anderen wiederfinden wird?
Es gab so 1000 Fragen, die ich konnte nicht so eine Antwort für diese Fragen finden. Und auf einmal habe ich so probiert, über meine Gefühle zu schreiben, so als Kind. Ich glaube, ich war in 5. oder 6. Klasse. Der Lehrer für arabische Sprache hat gesagt, wir machen eine Lesung für Kinder, die schreiben können, die Gedichte oder so schreiben. Und ich habe eine lustige Geschichte über einen Lehrer geschrieben. Und als ich gelesen habe, da war eine Entdeckung. Ich habe entdeckt, dass als Kind kannst du was schreiben und kannst du die Erwachsenen auch zum Lachen bringen. Und danach habe ich immer Geschichte geschrieben. Und es gibt so einen Lehrer im Gymnasium, der heißt Cemile Dari. Und ich habe ihm fast jeden Tag so Geschichte gegeben. Und er hat alles für mich so korrigiert und so. Und dann habe ich viel gelesen. Und einmal, der Cemile Dari, mein Lehrer, hat zu meinem älteren Bruder gesagt, kontrollierst du bitte deinen Bruder, was liest er? Und weil ich bekomme jeden Tag 2-3 Geschichten und ich weiß nicht, seine Quelle und so. Und ich wusste nicht, dass es Literatur oder, ich wusste nicht. Es war einfach so eine Sache, die gehört zu meinen Gefühlen. Ich weiß nicht bis heute, ob ich guter Schriftsteller bin oder schlecht. Wirklich weiß ich nicht. Aber ich bin ein guter Leser. Also ich habe alles, was auf Arabisch damals gab, so von Literatur, so fast alles so gelesen, die ich konnte.
Die kurdische Geschichte ist mir sehr wichtig. Ich suche in dieser Geschichte, in unserer kurdischen Geschichte, eine Antwort, warum die Kurden staatlos sind. Immer. Das ist meine Hauptfrage. Warum die Kurden sind bis heute ohne Staat? Sind 40 Millionen, 50 Millionen Menschen, 55 Millionen. Das ist unglaublich. Konnten bis heute keine Stadt begründen. Erster Roman war Mijabad, geht um die kurdische Republik im Iran, 1946. Zweiter ist Sega Vusedarek, drei Schritte zur Hinrichtung. Der geht um Sheikh Saids Revolution in der Türkei, 1925. Dritter Roman war Mirnama, geht um Ahmadi Khanis Leben. Der vierte war Martin, erste fremde Figur, also nicht kurdische Figur.
Beim Durchblättern von Martin Berthewer lese ich bekannte Ortsnamen. Herne, Dortmund, Essen.
Martin, der Glückliche oder der glückliche Martin, geht um einen jungen deutschen Mann, der nach Glück sucht. 1699 macht er eine Reise nach Orient.
Am 26. Januar 1699 wurde im serbischen Karlowitz ein Friedensvertrag unterzeichnet. Das Osmanische Reich musste Ungarn an Österreich abgeben. Am selben Montag dieses kalten Winters, als in jenem kargen Saal der wichtigste und gefährlichste Vertrag des Jahrhunderts unterzeichnet wurde, stattete ein kalter, weißer Gast dem zwischen Dortmund und Essen, nördlich der Ruhr und südlich des Flüsschens Emscher gelegenen Dorf Herne einen Besuch ab. Der Schnee drückte auf die Zweige des Kastanienbaumes neben der Kirche, unter dem sich der 25-jährige Martin Setzer und sein 7 Jahre älterer Freund Gustav Albus, der Glöckner der Kirche, verabschiedeten.
Der sucht nach einem Buch. Dieses Buch erklärt, was Glück ist. Und ein alter Mann in Herne sagte zu Martin: Ja, Martin, du bist ein junger Mann, du kannst nach Orient reisen und nach diesem Buch suchen. Und der alte Mann finanziert Martins Reise, gibt ihm 200 Taler, die alte Währung. Hi, Herr Duanji.
Von dem in jener fernen Kleinstadt unterzeichneten Vertrag und dem darin festgehaltenen Ergebnis hatten beide keine Ahnung. Sie wussten auch nicht, dass von jetzt an eine neue Weltordnung herrschen würde, dass sich Europa einen schweren Stein von der Brust gewälzt, aber einen noch schwereren aufgelastet hatte. Noch hatte der spanische Erbfolgekrieg nicht begonnen, aber in der Kriegsküche brodelte es bereits.
Und am Ende landet er in Aleppo. Da arbeitet er als Papierhändler. Der vergisst alles, vergisst Deutschland, vergisst seine Familie, sein Land.
Kehrt er zurück
nach 9 Jahren, genau 9 Jahre, 9 Monate und 9 Tage, aber ohne Zunge, kann nicht reden, aber schreibt in seinem Tagebuch, was ihm passiert hat. Der war in ein Khan, also wie ein Hotel. Da kam eine fanatische Gruppe, wie heute, wie ISIS. Der hatte Angst. Vor dieser Angst hat er die Sprache verloren. Ja, die Sprache. Kann nicht mehr sprechen, reden.
Martin Kenia, Tersawi Femker. Langsam schloss er die Tür und betrachtete die in seine Handfläche gefallene Zunge. Wie ein welkes Laubblatt war sie herabgefallen. Sie zuckte nicht einmal mehr. Und die Stelle in seinem Mund, von der sie abgebrochen war, tat nicht weh.
Das ist ein Symbol für Angst. Wer geht so weit von seinem Land, verliert alles, verliert sogar die Zunge auch. Am Ende hat er seine Zunge so rausgemacht, fällt wie ein Blätter im Herbst. Und ein Student sagt, oh, was ist das, du bist ein Zauber. Und läuft weg. Dann sagt Martin, ohne Zunge, komm, hab keine Angst. Redet ohne Zunge am Ende. Das ist so eine... Okay. Martin,
ohne ihr größere Beachtung zu schenken, warf Martin seine Zunge unter ein Tischchen zu seinen Füßen und schob sich ein Kissen unter den Kopf. Er langte nach dem Buch und zog es hervor. 8 Monate lang hatte er gar nicht mehr daran gedacht. Und nun wollte er wissen, was der Daoude, Yesdanya, ihm offenbaren würde. Er nahm das Buch aus der Hülle und betrachtete es. Der Titel war mit goldener Tinte auf den Einband geschrieben. Martin traute seinen Augen nicht. Er hielt es näher an die Kerze und las: El-Ifade fi Iksir Sa'ada. Bericht über das Elixier des Glücks.
Der sucht nach einem Buch, Buch des Glücks. Aber als er dieses Buch öffnet, es gab nur Asche hier zwischen diesen zwei Buchdeckeln. Um Suche nach Glück findet Martin viele Unglücke. Das wollte ich auch in einem Teil sagen. Wenn man nach Glück sucht und reist, findet viele Schwierigkeiten. Also Glück ist nicht so einfach. Ich hatte nicht, was ich in Deutschland erwartet habe. Martin hat viel Erfolg in Aleppo. Vielleicht wollte ich durch Martin meine Träume beschreiben oder meine Wünsche sagen. In einem Wort kann ich sagen, ich bin Martin, aber umgekehrt. Für Martine Bachtauer, das ist ein Roman mit 260 Seiten, hatte ich nichts verdient, nur Bücher. Ich hatte vielleicht 50 Bücher gehabt und dann versuche ich das verkaufen. Auf Arabisch besser. Besser habe ich mit einem arabischen Verlag Vertrag gemacht. Das ist gut. Vielleicht verdiene ich mehr Geld als auf Kurdisch.
Seine letzten Romane hat Can auf Arabisch geschrieben. Sie sind in Kairo erschienen und in Abu Dhabi. Kurdische Leser, die kein Arabisch können, müssen auf eine Übersetzung warten. Ich sage mir, wenn ich beide Sprachen benutzen kann, warum beseitige ich Arabisch so? Das ist auch Unrecht. Ich kann auf Arabisch gut schreiben, vielleicht besser als auf Kurdisch.
Ich persönlich und auch viele Kurdischschreibende tendieren dazu, nur Leute als kurdische Schriftsteller zu bezeichnen, die wirklich auch in Kurdisch veröffentlichen. Ja, der Can Doz ist kurdischer Schriftsteller, weil er ein paar Romane auf Kurdisch geschrieben hat. Letzte Zeit hat 2 Romane auf Arabisch geschrieben. Natürlich diese Titel als kurdischer Schriftsteller. Was er bekommen hatte, ist schwer von ihm wieder zurückzunehmen. Aber definitionsgemäß, kurdische Schriftsteller sind diejenigen, die auf Kurdisch schreiben.
Wenn ein Leser in Syrien ist, ein kurdischer Leser, und guckt, das ist auf Arabisch, das ist auf Kurdisch. Natürlich, er nimmt das arabische Buch. Dann kann leicht lesen. Aber auf Kurdisch, der braucht ein Wörterbuch, der kann nicht so schnell lesen. Das ist vielleicht langweilig für diesen Leser. Aber das ist nicht meine Schuld.
Aber was ich besonders problematisch finde, wenn der Autor Kurde ist und auf Kurdisch einen Roman schreibt und dann dieser Autor selber aktiv wird und ins Türkische übersetzen lässt, dann hat überhaupt keinen Sinn mehr. Auf Kurdisch schreiben ist auch eine Haltung eigentlich. Wenn man Literatur irgendwann eine Literatur macht, dann sollte man nicht als erstes in diese Sprache übersetzen lassen, die man durch Schläge in der Schule gelernt hat, durch Verbote. Es gibt so viele Weltsprachen, in die ich übersetzen könnte. Also wäre vielleicht interessant, ein Buch, kurdischer Autor, nach ein paar Jahren, meinetwegen könnte in Türken ins Türkische übersetzen, aber nicht Kurden selber oder der Autor selber.
Arabische Sprache ist nicht mein Feind. Mein Feind vielleicht war der Arabischlehrer, der mich geschlagen hat, weil ich Kurdisch rede in der Klasse. Arabische Sprache mag ich sehr. Deswegen ich sage, man darf auf Kurdisch schreiben und diese kurdische Romane auch ins Arabische übersetzen. Das ist einfach.
Ich wollte damals nicht Romane schreiben, aber mit der Zeit habe ich gemerkt, alles, was ich sagen wollte, in Kurzgeschichte kommt nicht raus. So wenn man wohnt so in einem kleinen Zimmer und dann sagt es reicht mir, ich habe so viele Bücher, ich muss ein Arbeitszimmer auch, aber die Wohnung ist zu klein, ich möchte in einem Haus leben.
2006 ist Halims dritter Roman erschienen, Angst ohne Zähne. Wendepunkt der Geschichte ist Aufstand von Kamischlo. Der Tag, an dem die Kurden in Syrien gegen das Regime auf die Straße gingen.
Ich rede über drei Freunde. Und diese drei Freunde, die waren immer zusammen. Dann, die sind in verschiedene Richtungen gegangen. Die drei Figuren, sie sind auch Studenten, so in Aleppo, in der Universität. Und sie sind Kurden. Und ich habe über die Zeit, die ich dort war, geschrieben. Aber kommt ein Tag danach, der hat alles so verändert.
Obwohl schon 11 Tage im April 2004 vergangen waren, roch es immer noch nicht nach Frühling. Seit dem Morgen lag eine Art Nebel über Kamischlo. Wenn man in die Straßen schaute, schien es, als wären Soldaten aus den Wolken gefallen und hätten sich vor den Haustüren verteilt. Mir gab es freitags in diesem Land immer einen Stich ins Herz. Deswegen dachte ich, dieser Freitag würde ruhig verlaufen, wie all die anderen vorher auch. Dann traf ich Carlo und mir kamen erste Zweifel daran auf. Er sah mich an und sagte, es riecht nach Tod. In meinem Kopf überschlugen sich die Fantasien, alte und neue Geschichten wie aus einem Horrorfilm. Eine Armee von Heuschrecken besetzt einen Ort und deckt ihn komplett mit ihren Flügeln zu. Ich erinnerte mich, dass meine Schüler schon seit Tagen dem heutigen Fußballspiel entgegenfieberten. Die grimmigen Visagen der Leute, die an diesem Morgen zu Hunderten, ja zu Tausenden durch die Straßen marschierten, passten gar nicht zu Sportlern und Fans. In merkwürdigen Schlachtrufen forderten sie den Tod der Kurden und ihrer Anführer. Waren sie zum Fußballspiel gekommen oder um einen Krieg anzuzetteln?
Hooligans aus Ostsyrien sind zum Erstligaspiel ihres Clubs nach Kamischlo gekommen. Viele hegen Sympathien für Saddam Hussein, den inhaftierten Diktator des Nachbarlandes Irak. Was sich im Fußballstadion und später in der Stadt Kamischlo zuträgt, ist auch Krieg. Polizisten und Geheimdienstmitarbeiter schießen in die Menge. Internationale Medien sind nicht vor Ort. Die Internetseite efrim.net verbreitet ein Video der Ereignisse.
Die Zeit verlief, als wäre sie vorher aufgestaut worden. Schon vor dem Mittag füllte sich das Stadion. Auf der einen Seite der Tribüne saßen Hunderte der seltsamen Gäste. Die Taschen mit Steinen gefüllt, schwenkten sie Stöcke, Schwerter und Bilder des gestürzten Diktators. Die Farbe des Himmels über Kamischlo wechselte ins Heuschreckenfarbene. Und vor Spielbeginn setzte der Regen der Steine ein. Chaos brach aus. Niemand achtete mehr auf die Spieler, die sich unten aufwärmten. Schädel, Arme, Beine, Füße knackten. Ob Steine oder Heuschrecken durch die Luft flogen, war nicht zu unterscheiden. Wie aus dem Boden gewachsen, marschierten einige hundert Soldaten ins Stadion ein, stellten sich vor die Gäste und richteten die Waffen auf die heimischen Fans. Schüsse stimmten die Begleitmusik zu den Steinen an. Die Menschenmenge breitete sich in den Straßen aus wie ein Feuer, das trockenes Herbstgras erfasst. Jemand schrie, im Radio sagen sie, drei Kinder sind totgetrampelt worden. Die Nachricht ließ die Flammen noch höher auflodern.
In 2004, 12. März in Kamischlo, war erstmal, dass die Kurden aus Syrien gegen das Regime demonstrieren und auf die Straße gehen und die Denkmale vor Hafez Assad kaputt machen. Ich habe so gemerkt, es ist ein historischer Tag und Hauptthema für das Buch ist dieser Widerstand.
2011 greift der arabische Frühling auf Syrien über. Das syrische Regime gerät in Bedrängnis. und zieht die Armee aus den kurdischen Gebieten ab, um sie gegen die aufständische Freie Syrische Armee in Stellung zu bringen. Von jetzt an kontrollieren die sogenannten Volksverteidigungseinheiten das kurdische Gebiet. Sie behaupten, dass es keinerlei Absprachen gibt mit dem verhassten Regime. Als ISIS zwei Jahre später die kurdischen Gebiete angreift, bestehen die Volksverteidigungseinheiten die Feuerprobe und erwerben sich weitere Sympathien unter der Bevölkerung.
Gefällt mir, was YPG dort macht gegen ISIS. Ich finde, das ist in Ordnung.
In den kurdischen Gebieten Nordsyriens etabliert die Partei der Demokratischen Union eine Rätedemokratie, wie sie PKK-Gründer Abdullah Öcalan vorgeschlagen hatte. Die Gewaltenteilung in Exekutive, Legislative und Judikative ist aufgehoben. Anhänger der alten Parteien fordern vergeblich Parlamentswahlen. Als Kritiker meldet sich Jan Dost aus Deutschland im Internet zu Wort.
Ich bin bekannt als Gegner des kurdischen Regimes in Syrien. Das gefällt mir nicht, diese neue Regierung, diese kurdische Regierung. PYD regiert da genauso wie das syrische Regime. Die glauben nur an Waffen und erziehen die Leute, wie sie die Waffen tragen müssen. Die bewaffnen die Kinder. Die regieren so, einzige Partei, einzige Leader, genauso wie bei DDR. Das gefällt mir nicht. Wir erwarteten was Schönes für uns nach dem Assad-Regime. Aber schade.
Vielleicht Jan und die anderen auch Schriftsteller, die haben so viele Hoffnungen an diese freie Armee und Syrien und so gehabt, aber das war nicht richtig. Und jetzt sehen wir, es gibt keine freie Armee mehr, gibt es nur ISIS und al-Nusra, gibt es die kurdische Einheiten, die kämpfen gegen diese Terroristen.
Ganz unumstritten ist die Regierung der Demokratischen Union auch in den kurdischen Gebieten nicht. Im Juni 2013 demonstrieren Jugendliche in Amude. Die Sicherheitskräfte, die sogenannten Asayish, eröffnen das Feuer auf sie.
Die Asayish töteten 6 junge Männer. Davon war mein Cousin und war 14 Jahre alt. Da haben die kurdischen Jungen demonstriert gegen das kurdische Regime und wurden erschossen von unseren eigenen Soldaten, also von unseren kurdischen Soldaten, von Asayish. Diese Sache berührt mich so tief, dass ich auf Kurdisch nicht mehr schreiben konnte. Ich konnte nicht schreiben auf Kurdisch. Weiß nicht warum. Ich sagte mir, vielleicht hilft dir die arabische Sprache. Und ich habe Dam ala al-Mezen, also Blut auf der Minarette, geschrieben.
Halim und Jan sind Weggefährten in Syrien und zunächst auch in Deutschland. Aber seit Jahren schon reden sie nicht mehr miteinander.
Und in letzter Zeit habe ich einmal in einer kurdischen Seite ein Interview mit ihm gelesen. Er spricht über seine Freunde, über Betrug, über Unehrlichkeit und so weiter. Er hat meinen Namen nicht genannt, aber das war klar. Dann hat er geschimpft über Mörder, also eine politische Seite, meint er. Sie sind Mörder und es gibt Schriftsteller, die sind auch Mörder, weil die arbeiten bei diesen Mörder.
Jan und Halim treten im Fernsehen auf oder auf Internetplattformen, die entgegengesetzte Positionen vertreten.
Jan Dost war ein Freund von mir und wir haben so viele Gemeinsamkeiten. Da war ein sehr naher Freund. Aber in letzter Zeit, was in Syrien passiert, habe ich so gemerkt, er war zu viel mit Politik so beschäftigt. Und meine Beziehung mit ihm hat keins zu tun mit Politik. Also wir waren Freunde, weil wir Freunde sind.
Halim ist ebenso wie Jan seit 15 Jahren nicht mehr in seiner Heimat gewesen.
Nein, bis heute nicht, weil es ist ein bisschen schwierig. Also mit türkischer Grenze ist es ein bisschen schwierig. Und letzte Zeit in kurdischer Grenze auch, da war problematisch. Aber ich warte, bis die Situation vielleicht besser wird. Dann kann ich vielleicht dahin fahren.
Ich gucke die Bilder, die aus Kobani kommen. Spät am Abend, wenn die Kinder schlafen und weinen. Das ist die Wohnung meiner Schwester. Hier ist unsere Moschee. Das ist unsere Straße. Hier bin ich geboren, in diesem in diesem Raum.
Das ist alles völlig im Eimer,
ne? Genau hier bin ich geboren.
Da steht kein Stein mehr auf dem anderen. Was ist denn da passiert?
Das ist der Salon, Wohnzimmer.
Martini, wach da wohl.
Slava, hallo. Also du darfst mir bestellen, kannst du?
Du darfst mir bestellen. Okay. Tschüss.
Der Naske, Fritz.
Hallo.
No, du bist Ferien, ne?
Ja.
Okay.
Tschüss, Papa.
Tschüss. Tschüss, Papa. Sie hat gerade mit ihrer Tante geredet. Die Tante lebt in Schweden, kennt kein Deutsch. Sonst redet Peri, spricht immer mit uns, mit ihrer Schwester, Deutsch.
Durchs literarische Kurdistan. Ein Feature von Fritz Schütte. Sprecher: Mark Oliver Schulze, Benjamin Hille, Sebastian Schäfer und Uwe Peter Spinner. Ton und Technik: Matthias Illner und Beate Dürrschnabel. Regie: Günther Maurer. Redaktion: Walter Filz. Produktion: Südwestrundfunk 2016.